mit eröffnen. Die öffentliche Anhörung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der EU-Verordnung über europäische Datengovernance, das Data Governance Gesetz. Und darf ganz herzlich begrüßen die Mitglieder des Ausschusses, darf begrüßen natürlich die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, der Bundesländer und der nachgeordneten Behörden und ganz besonders Staatssekretärin Professor Dr. Hölscher, die zu diesem Tagesordnungspunkt jetzt hier neben mir Platz genommen hat. Und Herr Stammler war ja vorher schon mit dabei. Darf ganz herzlich auch natürlich die Sachverständigen begrüßen, die ich gleich noch namentlich nennen werde. Darf begrüßen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Sitzungssaal und natürlich an den Bildschirmen. Und darf mich für das Interesse für unsere Anhörung bedanken. Ich begrüße die Sachverständigen. Ich darf beginnen mit Aline Blankertz, Mitgründerin von Structural Integrity, ökonomische Expertin. Hallo, Frau Blankert. Ich darf begrüßen Professor Dr. David Bomhardt, der eben schon mit bei der öffentlichen Anhörung dabei war. Ich darf begrüßen Professor Dr. Sarah Rachut, stellvertretende Leitung des Instituts für Rechtswissenschaften der Universität Braunschweig. Herzlich willkommen. Dann Dr. Klaus Rittgen vom Deutschen Landkreistag, der öfter hier bei Sachverständigenanhörungen mit dabei ist. Ich darf begrüßen Professor Dr. Martin Schmidt-Kessel von der Universität Bayreuth, der eben auch schon mit dabei war. Oliver Süme war auch dabei, gerade eben bei unserer öffentlichen Anhörung. Herzlich willkommen nochmal Professor Dr. Herbert Zech, ist auch schon mehr als eine Stunde hier im Raum mit dabei. Und dann noch Dr. Ruth Brandt, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. Herzlich willkommen. Und Klaus Müller ist auch schon länger hier im Sitzungssaal. Darf noch mal darauf hinweisen, dass die Sitzung so abläuft, dass zunächst die Sachverständigen ein dreiminütiges Eingangsstatement abgeben werden. Es wird dann eine Debattenrunde geben für Fragen und Antworten. Sachverständigen antworten dann unmittelbar danach, so wie wir das hier üblich praktizieren. Die jeweiligen Runden werden 4 Minuten pro Fraktion dauern. Und nochmal der allgemeine Hinweis, dass alle abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen natürlich auch auf der Homepage des Ausschusses zur Verfügung gestellt werden und die Sachverständigen natürlich darüber informiert wurden, dass sie im Vorfeld ihrer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratungen offen zu legen haben. Natürlich wird auch wiederum ein Wortprotokoll angefertigt und noch der Hinweis, dass die Besucherinnen und Besucher eben kein Ton- oder Bildaufnahmen anfertigen dürfen von der Sitzung. Dann beginnen wir mit den dreiminütigen Eingangsstatements und es beginnt Frau Blankertz. Bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung in die heutige Sitzung. Ich möchte 2 Punkte betonen. Der erste Punkt. Der Data Governance Act und in Konsequenz das vorliegende DGG sind schlecht geeignete Hebel, um die artikulierten Ziele zu erreichen. Aus ökonomischer Perspektive ist es durchaus sinnvoll, an vielen Stellen mehr Datenzeilen zu ermöglichen. Auch der Abbau von Machtasymmetrien und das Schaffen von Vertrauen tragen zum ökonomischen Gemeinwohl bei. Doch die im DGA ergriffenen Maßnahmen sind dazu überwiegend schlecht geeignet bzw. diesen Zielen teilweise sogar abträglich. Es gibt eine Reihe an Maßnahmen, die besser geeignet sind, um diese Ziele zu erreichen. Und da diese überwiegend auch in Verantwortung dieses Ausschusses liegen, möchte ich 2 kurz erwähnen. Erstens Datenzugangspflichten und zwar insbesondere für marktmächtige Unternehmen. Anreize werden nicht genügen, um gerade große Unternehmen zum Datenteilen zu bewegen. Sicher können wir im Rahmen von DGA und DGG darüber reden, was alles nötig wäre, um datenaltruistische Organisationen attraktiver zu machen. Doch das ist in meiner Erfahrung mit verschiedenen praktischen Projekten verschwendete Energie, da wir bestenfalls minimale Verbesserungen erzielen. Datenzugangspflichten zum Beispiel für bestimmte Sektoren wie Mobilität oder für bestimmte Akteure wie Adressaten des Digital Markets Act oder auch des Artikels 19a im GWB wären ungleich wirksamer. Zweitens, Transparenzgesetz und Open Data. Daten von öffentlichen Stellen sollten allen zur Verfügung stehen und dafür gibt es mehrere hinreichende Gründe. Dazu gehören die Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns, die Effizienz der Verwaltung, wie auch die positiven Externalitäten für die Wirtschaft, wie auch zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Stiftung immer wieder betont. Es ist bedauerlich, dass die letzte Regierung das Thema verschleppt hat. Dann komme ich zu meinem zweiten Punkt. Auch wenn ich die im Digital-Omnibus vorgesehenen Streichungen im DGA für sinnvoll und eher nicht weitgehend genug halte, ist es wichtig zu unterscheiden zwischen einerseits gut gemeinten und schlecht ausgestalteten Gesetzen und andererseits dem Anspruch an eine demokratisch legitimierte Gestaltung von digitalen Märkten und Datenteilen. Letzteren brauchen wir. Der Digital-Omnibus ist primär ein Geschenk an marktmächtige US-Konzerne, deren systematischer Rechtsbruch nachträglich legitimiert wird. Er schafft falsche Hoffnung in eine vermeintliche europäische Aufholjagd und diskreditiert zugleich die überwiegend sinnvolle Regulierung. Doch natürlich sollten auch die aktuellen Rechtsakte mit Blick auf den Omnibus gedacht werden. Es wäre wünschenswert gewesen, die Durchsetzung von Data Act und Data Governance Act stärker zu integrieren. Und auch der zu erwartende Rückbau des DGA sollte beim Aufbau von Stellen bei den Behörden im DGG antizipiert werden. Vielen Dank.
Dankeschön. Und als nächstes gibt es ein Statement ab Professor Dr. Bomhardt. Bitte.
Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Herren und Damen Abgeordnete, der Data Governance Act ist seit über 2 Jahren verbindlich umzusetzen und darum auch mal Zeit für eine kritische Bestandsaufnahme. Ursprünglich war die Zielsetzung, die Datenwirtschaft in der EU voranzutreiben. Nach über 2 Jahren müssen wir sagen, der Data Governance Act hat in diesen vielen Facetten bis heute genau das Gegenteil erreicht. Ja, Kapitel 2. Weitergabe von Daten im Besitz öffentlicher Stellen führt zu einem enormen technischen, organisatorischen Aufwand. Öffentliche Stellen ziehen heute oftmals in Betracht, einfach gar keine Daten mehr bereitzustellen. Kapitel 3, Anforderungen an Datenvermittlungsdienste, extrem hohe Hürden für einen Berufsstand, der irgendwie da neu reguliert wird, führt dazu, dass man eigentlich in der anwaltlichen Praxis Unternehmen dringend davon abraten muss, irgendwie so einer Tätigkeit nachzugehen. Ja, es wäre ein schwerer anwaltlicher Beratungsfehler, jemandem noch zu empfehlen, Datenvermittlungsdienst zu sein. Kapitel 4, Datenaltruismus. Gut, da gibt es keine wirkliche Datenaltruismus-Ausnahme und bis heute gibt es auch nur 3 Unternehmen EU-weit, die sozusagen als anerkannte datenaltruistische Organisation registriert sind. Data Governance Act ist weitgehend gescheitert. Das muss man einfach mal nüchtern so feststellen. Das sagt auch der EU-Gesetzgeber, indem er im Omnibus vorschlägt, den Data Governance Act wieder abzuschaffen beziehungsweise in abgemilderter Form in den Data Act aufgehen zu lassen. Was heißt das jetzt für das Durchführungsgesetz, für die nationale Umsetzung? Der Bundesgesetzgeber schlägt hier eine Umsetzung vor, so eine Art Minimalpaket. Das ist auch insofern praktikabel und sinnvoll. Ja. Ein paar Sachen kann man hier bemängeln. Es fehlt so ein bisschen die Querverbindung zum Data Act Durchführungsgesetz. Das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis man sich damit auch wieder beschäftigen muss. Auch die zivilrechtliche Verankerung wird hier komplett ignoriert. Und vor allem die große Frage ist eigentlich, warum nutzt der nationale Gesetzgeber nicht seine Gestaltungsfreiheit, um Anreize zu setzen, zum Beispiel für Datenvermittlungsdienste? Es passiert eigentlich genau das Gegenteil. Es gibt extrem hohe Zwangsgelder, es gibt extrem hohe Bußgelder. Wenn man in die Gesetzesbegründung schaut, für das Zwangsgeld in Höhe von 500.000 Euro, also 20-mal so hoch, wie das VWVG es vorschlägt, steht da in der Gesetzesbegründung, ja, wir brauchen eine wirksame Durchsetzung auch bei weltweit tätigen finanzstarken Anbietern von Datenvermittlungsdiensten, deshalb 500.000 Euro. Aber dann stellt man sich die Frage, ja, warum differenziert man dann beim Bußgeld nicht auch nach der Unternehmensgröße, sondern das dann pauschal für alle, auch für die KMU. Das scheint sehr hoch, unverhältnismäßig. Und deshalb ist im Endeffekt kein Anreiz gesetzt durch den nationalen Gesetzgeber, auch solche Datenvermittlungsdienste umzusetzen.
Dankeschön. Und als nächstes Frau Professor Dr. Rachut, bitte.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich bedanke mich zunächst für die Einladung zur heutigen Anhörung und damit die Möglichkeit, meine Einschätzung zu dem vorgelegten Entwurf eines Datengovernance-Gesetzes teilen zu können. Ein Gesetz wie das DGG ist notwendig, um die Einhaltung der Vorgaben des DGA in Deutschland, man muss sagen, endlich zu ermöglichen. Auch aus den Entwicklungen um den sogenannten digitalen Omnibus ergibt sich daraus erstmal nichts Gegenteiliges. Das DGG hält die hierfür geltenden Vorgaben aus dem DGE ein, und gegen die Benennung der Bundesnetzagentur und auch des Statistischen Bundesamtes bestehen in meinen Augen keine Bedenken. Die ihnen eingeräumten Befugnisse erfüllen die Vorgaben des DGA und orientieren sich dabei auch stark an dessen Wortlaut. Insgesamt stellt sich der hier vorgelegte Gesetzentwurf aus meiner Sicht daher als begrüßenswert dar. Allerdings muss der ja als Ergänzung des DGA gesehen wird, auch in einem größeren Kontext bewertet werden. Mit dem DGA, aber auch dem heute schon thematisierten Data Act, wird das Ziel verfolgt, Datennutzung zu ermöglichen und dadurch Innovation zu fördern, sowie Potenziale für eine gemeinwohlorientierte Datenverarbeitung zu entfalten. Die Komplexität und Uneinheitlichkeit, auch das kam heute schon vielfach zur Sprache, ne, der derzeitigen Datenregulierung führen in der Praxis aber vielmehr zu Rechtsunsicherheit und behindern damit eigentlich diese gewünschte Datennutzung. Diese Defizite wurden auf Unionsebene zwar erkannt, und mit dem digitalen Omnibus soll der Rechtsrahmen nun vereinheitlicht und vereinfacht werden. In diesem Zuge ist unter anderem geplant, dass der DGA im Data Act aufgeht. Und auch wenn diese Idee in meinen Augen grundsätzlich begrüßend und unterstützenswert erscheint, werden jedoch ganz entscheidende Defizite bisher nicht adressiert. Insbesondere bleibt es bei unnötigen und im Wortlaut von der DSGVO abweichenden Doppelungen von datenschutzrechtlichen Vorgaben und mangelnden Anreizen für datenaltruistische Tätigkeit. Welche Gestaltungsmöglichkeiten verbleiben denn jetzt noch von der oder auf der nationalen Ebene? Zum einen, der DGA selbst hat ja keine Rechtsgrundlage enthalten für die Datenverarbeitung, ermöglicht keinen Anspruch zu Daten. Und hier ist es natürlich unbenommen, auch dem nationalen Gesetzgeber solche Regelungen zu schaffen, die überhaupt den Zugang zu Daten ermöglichen. Neben der Rechtsetzung als solches kommt auch der Rechtsanwendung und Durchsetzung in der Praxis eine ebenso große Bedeutung zu. Und hier hat man es auf nationaler Ebene eben durchaus in der Hand, durch eine möglichst einheitliche Anwendung hinzuwirken, sowie durch klare Zuständigkeiten, effiziente Strukturen, notwendige Ressourcen bereitzustellen und solche Unsicherheiten abzubauen. Mit der Bundesnetzagentur ist hier eine zentrale Behörde benannt. Konflikte können sich in meinen Augen aber insbesondere dann ergeben, wenn es auch um die Bearbeitung von Datenverarbeitung mit Personenbezug geht. Denn dafür nach der DSGVO ist weiterhin die Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. Und hier kann es zu unterschiedlichen Behandlungen kommen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und als nächstes spricht Dr. Klaus Röttgen vom Deutschen Landkreistag.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass ich die Sicht der Landkreise hier vertreten darf. Aus unserer Sicht ist das Anliegen des Daten-Governance-Gesetzes DGG zu begrüßen, einen nationalen Rahmen für die Durchführung des DGA zu schaffen und damit die Weiterverwendung bestimmter geschützter Daten des öffentlichen Sektors zu ermöglichen. Die Landkreise sind als kommunale Gebietskörperschaften in zahlreichen Aufgabenbereichen datenhaltende und datenverarbeitende öffentliche Stellen, insbesondere dort, wo personenbezogene oder sonstige schutzbedürftige Daten verarbeitet werden. Für die kommunale Ebene ist daher von zentraler Bedeutung, dass die nationale Umsetzung rechtssicher, praxistauglich und mit vertretbarem organisatorischem Aufwand ausgestaltet wird. Aus Sicht der Landkreise ist zunächst hervorzuheben und zu begrüßen, dass das DGG keinen Automatismus zur Freigabe von Daten begründet. Die Entscheidung über eine konkrete Weiterverwendung sowie über deren Bedingungen muss weiterhin bei der jeweils zuständigen öffentlichen Stelle verbleiben und an die einschlägigen fachrechtlichen, datenschutzrechtlichen und sonstigen Schutzvorschriften gebunden sein. Die zentrale Informationsstelle kann hierbei unterstützend tätig werden und Transparenz herstellen. Sie darf jedoch nicht an die Stelle der entscheidenden Behörden treten oder faktisch neue Zugangsansprüche begründen. Dass dies so nicht vorgesehen ist, richtig. Besondere Bedeutung kommt aus kommunaler Sicht den Informations- und Aktualisierungspflichten im Zusammenhang mit der zentralen Informationsstelle und der Bestandsliste zu, soweit Landkreise nach dem jeweiligen anschlägigen Fachrecht zuständige öffentliche Stellen sind. Die Pflicht, Informationen zu relevanten Datenbeständen bereitzustellen und Änderungen fortlaufend mitzuteilen, ist nur dann praktikabel, wenn Umfang und Tiefe der bereitzustellenden Informationen klar bestimmt und sachgerecht begrenzt werden. Wir halten es daher für erforderlich, im weiteren Verfahren praxistaugliche Vorgaben zu entwickeln, die insbesondere den Umfang der Metadaten, die erforderliche Granularität, die Aktualisierungsanlässe und angemessene Fristen klar definieren. Ziel muss eine bürokratiearme Umsetzung sein, die den tatsächlichen Ressourcen der kommunalen Ebene Rechnung trägt. Eng damit verknüpft ist die Notwendigkeit einer konsequenten, digitalen und standardisierten Ausgestaltung der Verfahren. Andernfalls würde hier totes Recht kreiert. Für das Gelingen des DGG ist darüber hinaus entscheidend, dass Fragen des Datenschutzes und der Informationssicherheit in der praktischen Anwendung klar, nachvollziehbar und rechtssicher geregelt sind. Auch vor diesem Hintergrund kann man bezweifeln, ob es sinnvoll ist, die Aufgabe der zuständigen Stelle nach Artikel 7 der Verordnung beim Statistischen Bundesamt zu konzentrieren. Zusammenfassend kann das DGG aus Sicht der Landkreise einen wichtigen Beitrag zur verbesserten Nutzung öffentlicher Daten leisten, wenn die kommunale Vollzugspraxis angemessen berücksichtigt wird. Erforderlich sind eine klare Rollenverteilung, begrenzte und praxistaugliche Pflichten, standardisierte und möglichst automatisierte Verfahren sowie rechtssichere Leitplanken für Datenschutz und Informationssicherheit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und als nächstes trägt vor Herr Professor Dr. Schmidt-Kessel von der Universität Bayreuth.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte zunächst mit der Frage der Zuständigkeit beginnen. Die BNetzA-Zuständigkeit ist meines Erachtens derzeit sinnvoll. Ich halte das aber durchaus für einen Punkt, wo man mittelfristig mal evaluieren muss, ob das nicht, weil das eigentlich simples Gewerberecht ist, nur für Unternehmen, die wir noch nicht gut kennen, ob man das nicht zurückverlagert. Zu begrüßen, ich meine, das drängt sich auf, dass die zentrale Informationsstelle im Statistischen Bundesamt liegt. Bei den zuständigen Stellen im Sinne von Artikel 7 bin ich mir dann nicht so sicher, ob das sinnvoll ist und ob man den Ländern wirklich durch eine Monopolisierung die Möglichkeit nehmen soll, eigene, insbesondere Unterstützungsstellen zu nehmen. Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, den ich bis jetzt nicht adressiert gefunden habe, nämlich dass wir durch die Bundesstelle bei Übermittlung von Daten an das Statistische Bundesamt einen Wechsel in der Zuständigkeit bei den Datenschutzbehörden haben auf der Bundesebene. Es ist also plötzlich die BFDI zuständig. Generell fehlt meines Erachtens die Koordination mit der Datenschutzaufsicht, und ich würde doch darüber nachdenken wollen, ob man die nicht so wie im Ausführungsgesetz Durchführungsgesetz zum Data Act einheitlich regelt. Überhaupt liegt eine Zusammenfassung beider Gesetzgebungsverfahren nahe. Besonders problematisch an der Stelle ist meines Erachtens die Durchsetzung der Pflichten nach Artikel 12 DGA bei den Datenvermittlungsdiensten. Hinsichtlich der Kompetenzsituation, also der Maßnahmen, der Befugnisse nach § 7 und 8 DGG haben wir großteils Kopien der unionsrechtlichen Vorlage. Das ist meines Erachtens schon europarechtlich kritisch, weil man kopieren nicht darf. Dafür gibt es ja mehrere EuGH-Entscheidungen, die das verneinen. Ich würde deswegen die Vorschrift radikal entlasten und zusammenstreichen, um die entsprechenden Doppelungen rauszunehmen. Die fehlende privatrechtliche Unterstützung der Datenvermittlungsdienste ist vorhin hier schon angemerkt worden. Das gilt auch für die datenaltruistischen Organisationen. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man mit der Verwaltung anfängt, bevor man weiß, was die Geschäftsmodelle sind, glaube ich, geht man ein bisschen irre. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass der nationale Gesetzgeber einiges dazu sagt, was von den Artikel 12 Pflichten auch datenaltruistische Organisationen treffen würde. Das wird nach allgemeinem BGB sowieso der Fall sein, wenn die tätig werden. Wir müssen uns auch klar darüber sein, dass die im Wesentlichen im Interesse der Anbieterseite tätig werden. Ich finde, das sollte auch deutlich werden, weil es ja um das Mitgeben in den Markt dieses altruistischen Umstands geht. Im Grunde wie beim Deutschen Roten Kreuz. Wir müssen werben um diese Spenden für die Unterstützungsleistungen, sonst wird es nicht funktionieren.
Vielen Dank. Und als nächster Oliver Süme von ECO.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Einladung heute hier, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Zunächst mal unterstützt die Internetwirtschaft das übergeordnete Ziel des Data Governance Act, nämlich den Zugang zu Daten zu erleichtern, Vertrauen in gemeinsame Datennutzung zu stärken und damit die Grundlage für eine leistungsfähige europäische Datenwirtschaft zu schaffen. Mit dem Data Governance Act wird erstmalig ein Rechtsrahmen für Datenvermittlungsdienste und datenaltruistische Organisationen gelegt. Insbesondere die Datenvermittlungsdienste spielen beim Aufbau von unternehmensübergreifenden Datenräumen in unterschiedlichen Sektoren entlang von Lieferketten eine ganz erhebliche Rolle. Insofern kommt aus Sicht der Internetwirtschaft vor allem den Datenvermittlungsdiensten eine ganz entscheidende Rolle zu. Der Erfolg der Regulierung hängt ganz maßgeblich davon ab, ob wir es schaffen, attraktive und praktikable Rahmenbedingungen für diese Datenvermittlungsdienste zu etablieren. Und in diesem Zusammenhang spielt natürlich die Aufsichtsstruktur eine entscheidende Rolle. Insofern begrüßen wir zunächst mal die Benennung der Bundesnetzagentur als zuständige Behörde für Datenvermittlungsdienste, da sie klare Ansprechpartnerschaft. Die Bundesnetzagentur hat die notwendige Unabhängigkeit der Aufsicht und auch eine bundesweit einheitliche Anwendung der Vorgaben des Data Governance Act kann so wahrscheinlich bestmöglich dargestellt werden. Wichtig, ähnlich auch beim Data Act, ist, dass die Aufsichtsstruktur kohärent in das Gesamtgefüge der europäischen Digitalregulierung eingefügt wird. Denn auch hier können wir den Data Governance Act nicht getrennt betrachten, sondern die Unternehmen haben oftmals zeitgleich eben auch mit den Vorgaben des Data Act und auch der KI-Verordnung zu kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern wäre dort insgesamt eine einheitliche Aufsichtsstruktur und Ansiedlung bei der Bundesnetzagentur aus unserer Sicht wünschenswert. Diese zentrale Zuständigkeit schafft Rechtssicherheit. Das ist auch hier aus Sicht der Internetwirtschaft das vorderste Ziel. Wir brauchen klare Ansprechpartner, eine bundesweit einheitliche Anwendung und vor allen Dingen auch klare Abstimmungsprozesse und feste Fristen sind notwendig, um den Unternehmen Planungssicherheit zu gewähren. Insbesondere die Gebührenregelung haben wir im Auge, denn die muss nicht nur verhältnismäßig sein, sondern wir müssen aufpassen, dass sich aus den Gebühren für solche Dienste keine Markteintrittshürden darstellen, insbesondere nicht für kleinere und mittelständische Unternehmen und die Start-up-Wirtschaft. Vielen Dank.
Dankeschön. Und als nächstes Herr Prof. Dr. Herbert Zech vom Weizenbaum-Institut.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit zur Stellungnahme. Ich werde 5 Punkte ansprechen. Zuständigkeiten, Koordinationspflichten, Durchsetzungsinstrumente sowie Datenaltruismus und Evaluierung. Als erstes zur Zuständigkeit der Bundesnetzagentur und des Statistischen Bundesamtes. Der Kabinettsentwurf benennt, wie ja bereits ausgeführt wurde, mehrfach die Bundesnetzagentur als zentrale Aufsichtsbehörde. Und vor dem Hintergrund, dass sie voraussichtlich auch für weitere EU-Digitalrechtsakte eine Schlüsselrolle übernehmen wird, ist die Einhaltung der unionsrechtlichen Vorgaben zur institutionellen Unabhängigkeit von besonderer Bedeutung. Paragraph 2 Absatz 2 stellt in enger Orientierung an Artikel 26 Absatz 2 Data Governance Act klar, dass die Aufsicht rechtlich getrennt und funktional unabhängig, unparteiisch und diskriminierungsfrei auszuüben ist. Diese deutliche Anlehnung an den Wortlaut des Data Governance Act ist zu begrüßen, da sie Auslegungsspielräume reduziert und Rechtssicherheit schafft. Positiv hervorzuheben ist auch die in § 2 Absatz 3 Satz 2 des Daten-Governance-Gesetzes ausdrücklich normierte organisatorische, personelle und räumliche Trennung zwischen den Aufgaben nach dem Data Governance Act und der Bundesstatistik. Entscheidend ist, dass sowohl die Bundesnetzagentur als auch das Statistische Bundesamt über ausreichende personelle Ressourcen und auch datenschutzrechtliche und grundrechtliche Fachkenntnisse verfügen. Zu den Koordinationspflichten. Paragraph 3 Absatz 4 verpflichtet zur Zusammenarbeit zwischen Bundesnetzagentur, Datenschutzaufsicht, Kartellbehörden und dem BSI. Diese Regelung trägt der Querschnittsnatur von Datengovernance Rechnung. Es bleibt abzuwarten, wie Zielkonflikte praktisch aufgelöst werden sollen. Zum dritten, Durchsetzungsinstrumente. Wir begrüßen, dass die Bundesnetzagentur die Einhaltung der Anforderungen überprüft und von Amts wegen ermittelt. Die Paragraphen 7 und 8 sehen abgestufte Maßnahmen bis hin zur Untersagung sowie Zwangsgelder vor. Bedenken hinsichtlich der Höhe der möglichen Sanktionen könnten vor dem Hintergrund des verhältnismäßigen Ermessens der zuständigen Behörden durchaus ausgeräumt werden. Zum Datenaltruismus. Punkt 4 ist festzuhalten, dass der bestehende Rechtsrahmen bislang kaum praktische Wirkung entfaltet. Ohne zusätzliche Rechtssicherheit und ohne tatsächliche Anreize besteht die Gefahr, dass datenaltruistische Strukturen vor allem regulatorische Pflichten erzeugen, ohne ihr intendiertes Potenzial für Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu realisieren. Daher, letzter Punkt, die nationale Evaluierung ist sehr positiv, die vorgesehene nationale Evaluierung. Zu begrüßen wäre, dass diese nicht auf Verwaltungsabläufe beschränkt bleibt, sondern ausdrücklich auch gesellschaftliche Wirkungen, die tatsächliche Nutzung durch Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie Vertrauenswirkungen auf die Bevölkerung beinhaltet. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Kabinettsbeschluss stärkt Unabhängigkeit, Rollenklarheit und Durchsetzung. Ob daraus eine gemeinwohlorientierte Datengovernance entsteht, wird maßgeblich von der Aufsichtspraxis, der Evaluation und der weiteren politischen Begleitung abhängen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Und als nächstes direkt vor Frau Dr. Ruth Brandt, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete.
Das Statistische Bundesamt wird im Gesetzentwurf die Aufgabe als sogenannte zuständige Stelle zur Unterstützung der öffentlichen Stellen übertragen und das Statistische Bundesamt wird als zentrale Informationsstelle nach Artikel 8 Absatz 1 des Data Governance Rechtsakts benannt. Wir haben gerade für letztere Aufgabe bereits in der letzten oder seit über einem Jahr begonnen, dies vorzubereiten. Und zwar haben wir begonnen, den Internetauftritt vorzubereiten, der dann ja zwingend ist, wenn der Rechtsakt in Kraft tritt. Und wir haben angefangen vorzubereiten, Metadatenbank, die sogenannte Bestandsliste mit einer Übersicht über verfügbare Datenressourcen. Denn auch hier sind viele Vorbereitungsarbeiten erforderlich, um auch möglichst schnell, wenn das Gesetz in Kraft tritt, die Unterstützungsleistungen herbeiführen zu können und auch die Transparenz. Denn ohne Transparenz über die öffentlichen Daten kann auch eine Internetwirtschaft damit nicht arbeiten. Natürlich haben wir auch begonnen, schon mal eine IT-Infrastruktur vorzukonzipieren, welche für die Auswertung, also welche für den Austausch der Daten verwendet werden kann. Diese ersten Schritte sind aber natürlich nur vorbereitend. Sobald der Rechtsakt in Kraft tritt, werden wir in den Jahren 26 bis 29 entsprechend der Bereitstellung von Sach- und Personalmitteln sukzessive unsere Aufgaben aufbauen müssen. Denn wir unterstützen ja und beraten. Das kann ich nur sukzessive. Wir haben jetzt keine regulatorischen Aufgaben. Diese Aufgaben, da werden wir in der Bestandsliste erstmal sammeln Aufgaben, relevante Informationen über Herkunft, Struktur, Inhalt, Bedingungen für Weiterverwendung bei den öffentlichen Stellen verfügbaren Datenressourcen. Aufgrund der im DGA vorgesehenen Bündelung der nationalen Bestandslisten in einem europäischen Zugangsportal der EU-Kommission wird die beabsichtigte leichte Zugänglichkeit der Daten dann auch natürlich auf EU-Ebene erfolgen. Denn wir geben diese Daten weiter an die EU-Ebene, also die Metadaten, nicht die Daten selber. Ich möchte auch dazu hier an der Stelle sagen, weil es vorhergehende Sachverständige gesagt haben, im Digital-Omnibus werden diese Aufgaben im DGA auch weiter bestehen, und zwar sowohl die der Bundesnetzagentur als auch unsere. Wir haben natürlich auch im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten einen regelmäßigen Austausch mit anderen europäischen Ländern initiiert, denn es wird auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten teilweise in den Statistikämtern vorbereitet oder durchgeführt, in den Niederlanden, in Kroatien und in Estland. Ja, und in dem Sinne versuchen wir, eine Best Practice zu etablieren und tauschen uns mit anderen aus.
Vielen Dank. Und abschließend der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, danke für die Einladung. Wie jetzt schon mehrfach erwähnt wurde, ist das Hauptziel des Data Governance Actes, gegenseitiges Vertrauen in den Datenaustausch zu stärken und verbesserte Anreize für den freiwilligen Datenaustausch zu schaffen. Dateninhaberinnen und Inhaber sollen ihre wertvollen Daten solchen Datenintermediären übergeben können, bei denen sie sich sicher fühlen und die keine abweichenden Eigeninteressen verfolgen. Solche Datenintermediäre führt der Data Governance Act mit den Datenvermittlungsdiensten und den datenaltruistischen Organisationen ein. Solche Dienste können einen wichtigen Beitrag leisten, die Datenökonomie in Deutschland und Europa zu fördern. Insofern ist der Zusammenhang zu dem eben diskutierten Data Act offensichtlich. Dieser zielt auf Zugangsansprüche, der Data Governance Act dagegen auf freiwilliges Teilen von Daten. Beide Aspekte sind wichtig, um das volle Potenzial der vorhandenen Daten zu nutzen. Das Bedürfnis nach neutralen Datenintermediären wäre umso stärker, je sensibler und wertvoller die Daten für die Datennutzer sind, beispielsweise im Gesundheitsbereich. Diese wertvollen Daten sind nicht nur für Forschungszwecke, sondern gerade auch für vorhin schon mal diskutierte KI-Anwendungen oder innovative Geschäftsmodelle vielversprechend. Hier sehen wir auch das Alleinstellungsmerkmal der Datenintermediäre gegenüber den außereuropäischen Datenmarktplätzen. Vertrauensvolle Dienste und Datensouveränität sind der Schlüssel, um an die Daten zu gelangen, die bisher eben nur eingeschränkt verfügbar sind. Da ist es wichtig, dass wir auch in Deutschland jetzt zeitnah mit der Anwendung des Data and Governance Actes starten können, um die neuen Datenintermediäre an den Datenmarkt zu bringen. Bisher sehen wir nach ersten Gesprächen 6 Interessenten für Datenvermittlungsdienste in Deutschland. In der EU sind bereits 27 gemeldet, also gescheitert wären wir noch ein bisschen früh im Urteil. Bei datenaltruistischen Organisationen sehen wir bisher eine potenziell geeignete Organisation, 3 sind bisher in die EU gemeldet. Insofern sollte auch aus Sicht der Bundesnetzagentur im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Unternehmen eine schlanke, bürokratiearme, innovationsfreundliche Aufsicht geschaffen werden. Wir sind gerne bereit, diese Rolle zu übernehmen. Wir würden uns hier auch als Enabler, als Ermöglicher verstehen, was für die Umsetzung des Data Governance Actes ganz wesentlich ist. Unser Ziel muss es sein, diese Dienste zu fördern und nur dort einzugreifen, wo das dringend notwendige Vertrauen in die Dienste gefährdet sein könnte. Mit dem DGG-Entwurf sehe ich uns dafür gut aufgestellt. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank allen Sachverständigen für Ihr Eingangsstatement. Dann steigen wir ein in die Debattenrunde. Vereinbart ist eine Runde, a 4 Minuten, innerhalb der 4 Minuten eben Frage und Antwort. Es beginnt für die Fraktion der CDU-CSU Dr. Konrad Körner.
Ja, herzlichen Dank an alle Sachverständigen auch von unserer Seite. Ich starte, Herr Dr. Rittgen, Sie haben ausgeführt für den Landkreistag, dass insbesondere die Praxistauglichkeit für die Kommunen besonders entscheidend ist. Wen sehen Sie denn in der Verantwortung, insbesondere mit Metadatenstandards und Datenstandards vorzugehen? Wir haben ja da ein sehr mannigfaltiges Ökosystem mittlerweile in der Bundeslandschaft. Ist das die Hilfe, die Sie brauchen, und wie können wir das erleichtern? Und zweite Frage. Herr Schmidt-Kessel und Herr Bomhardt haben darauf hingewiesen, dass okay, die Bußgelder sinken müssen, das ist verstanden, aber welche Anreize könnte denn der Gesetzgeber noch weiter schaffen, damit Datenvermittlungsdienste auch wirklich existieren und nicht nur im Gesetz?
Ja, vielen Dank für die Frage. Dann darf ich beginnen. Zunächst der Hinweis darauf, dass die Daten, um die es hier geht, in den Kommunen ja nicht in irgendeiner strukturierten Form vorliegen. Die sind nicht extra gesammelt worden, damit sie abgefragt werden, sondern befinden sich in unterschiedlichen Aggregatszuständen, wenn Sie mir diesen untechnischen Begriff verwenden, in Fachverfahren oder sonst irgendwo. Deswegen wäre es fatal, wenn diese Daten jetzt händisch, manuell gesammelt werden müssten, um weitergeleitet werden zu können. Die müssen also in irgendeiner Form möglichst automatisch aus den vorhandenen, aus den verschiedenen Speicherplätzen sozusagen herausgefiltert werden. Dafür brauchen wir Schnittstellen und Standards. Und für die Definition dieser Schnittstellen und Standards haben wir eigentlich mit dem IT-Planungsrat ein Gremium, ein Bund-Länder-Gremium, das dazu berufen wäre, derartige Maßnahmen zu ergreifen. Wir hätten überhaupt nichts dagegen, wenn es in einer Rechtsverordnung festgelegt wird, welche Standards wir einsetzen sollen. Was wir als Kommunen immer schlecht finden, ist, wenn wir keine Klarheit haben, wenn wir keine Klarheit darüber haben, auf was wir uns einstellen müssen. Deswegen der Appell, dass wir hier auch noch untergesetzliche oder sonstige Regelungen dazu dieser Frage brauchen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Frage. Was für Anreize müsste man schaffen für Datenvermittlungsdienste? Auf der einen Seite natürlich auf der EU-Ebene. Es ist ein Korsett an Pflichten, ja, das einfach abgebaut werden müsste. Da gilt Anreize schaffen durch Deregulierung. Und auf der nationalen Ebene ist es vor allem, wie Sie es angesprochen haben, die Durchsetzung über Bußgelder und die zivilrechtliche Auswirkung, die auch noch nicht geklärt ist. Da drohen also auch in der Anwendung Risiken, die aktuell nicht absehbar sind.
Also vielen Dank für die Frage. Bei den Datenvermittlungsdiensten ist das ja nicht prinzipiell freiwillig, sondern das richtet sich nach dem Tätigkeitsbild, ob jemand der Registrierungspflicht unterliegt. Insofern finde ich das ein bisschen irreführend, wenn man aus den 6 Anfragen auf die tatsächliche Marktlage schließt. Das ist kein Argument gegen Sie, sondern das ist einfach auch eine Frage des Scheiterns. Da erneut, wenn die sich nämlich nicht melden, handeln sie rechtswidrig. Übrigens fehlt, glaube ich, eine gesicherte Zuständigkeit im Moment im Gesetz für den Fall der Nichtanmeldung der B-Netz A. Ich glaube, das sollte man jedenfalls klarstellen. Anreize. Ich glaube, es ist nicht klar, für wen die Datenvermittlungsdienste tätig werden. Und ich glaube, das ist für das Leistungsbild und auch für die Haftungsrisiken ganz entscheidend. Handelt es sich um ein Vertriebssystem für Datenanbieter? Wir haben ja gescheiterte Modelle, Verbraucherdaten hier entsprechend anzubieten, den großen Daten sammeln, wie Meta etc. Oder handelt es sich um eine Einkaufskommission? Ja, oder handelt es sich wirklich um Neutrale? Das ist aus dem 12 und dem 10 Data Governance Act nicht klar. Da, an meiner Sicht, wäre es sinnvoll, hier Offenlegung zu schaffen und damit auch die Haftungsrisiken klarer zu machen, die dann nämlich unterschiedlich sind.
Vielen Dank. Und als nächstes für die AfD-Fraktion Herr Professor Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch herzlichen Dank an die Sachverständigen für ihre informativen Beiträge. Meine erste Frage richtet sich an die Bundesregierung. Der Professor Bomhardt hat ja erwähnt, dass mit dem geplanten Digital-Omnibus, mit der Omnibus-Verordnung der Data Governance Act im Prinzip abgeschafft werden und teilweise in abgemilderter Form in den noch zu überarbeitenden Data Act integriert werden soll. Insofern geht es hier um eine EU-Verordnung, die bereits seit über 2 Jahren verbindlich ist und gleichzeitig in absehbarer Zeit wieder abgeschafft werden soll. Also warum kümmert sich eigentlich die Bundesregierung jetzt darum und warum warten wir nicht, bis die EU da ihre Gesetzgebung entsprechend angepasst hat?
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Frage. Ich glaube, hier gibt es ein Missverständnis. Der Digital-Omnibus-Vorschlag der Kommission schafft den DGA nicht ab, sondern sieht im Wesentlichen eine regelungsgleiche Übernahme in den neuen Data Act vor. Insofern sollten wir jetzt Gas geben, um umzusetzen. Das betrifft insbesondere die Benennung der Aufsichtsbehörden, also BNetzA, und der zuständigen Informationsstelle, also Statistisches Bundesamt, mit dem dafür im DGG vorgesehenen Aufgabenspektrum. Das ist weiterhin notwendig und wird von uns auch erwartet. Insofern geben wir hier Gas, weil wir müssen und auch sollten.
Gut, danke. Dann eine Frage an Herrn Professor Bomhardt. Es sind ja laut dem Digital Governance Act auch Anbieter von Datenvermittlungsdiensten zugelassen, die nicht in der EU niedergelassen sind. Inwiefern ist das jetzt ein Türöffner für außereuropäische Konzerne, hier auf Daten zuzugreifen? Und ist das nicht ein Widerspruch zur Souveränitätsstrategie der EU und Deutschlands?
Ja, ganz herzlichen Dank. Es gilt das Marktortprinzip. Wenn der Anknüpfungspunkt in der EU da ist, dann gilt der Data Governance Act wie auch das nationale Durchführungsrecht eben für alle, die hier auf dem EU-Markt tätig sind.
Und ist da ein Widerspruch zur Souveränitätsstrategie erkennbar?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage mit der Souveränitätsstrategie verstanden habe.
Ja, es ist die Strategie der EU und ja auch Deutschlands, souverän mit den eigenen Daten umzugehen. Und dazu gehört unter anderem, dass man Daten eben eher in der EU und beziehungsweise in Deutschland hält und nicht an außereuropäische Anbieter oder abgibt.
Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die Konkretisierung der Frage. Vielleicht, um ein Missverständnis zu vermeiden, der Data Governance Act schafft keine Sonderrechte für ausländische Unternehmen, auf Daten zuzugreifen. Im Gegenteil, er reguliert ja sowohl die inländischen als auch die ausländischen in einer gewissen Art und Weise und schafft sozusagen keine Möglichkeit, keine Sonderrechte für ausländische Unternehmen irgendwie besser, jetzt was Daten angeht, besser dazustehen als davor. Ja.
Gut, danke.
Als nächstes dann für die SPD Frau Wagner.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Unter anderem in der Runde sitzen geblieben ist hier Herr Müller aus bekannten Gründen. Und Herr Süme, mich würde noch mal interessieren, aus Blick der Internetwirtschaft, wie Sie insgesamt quasi die Benennung jetzt hier eben auch der Zuständigkeiten im Zusammenhang auch mit den weiteren Durchführungsgesetzen im Digitalbereich bewerten, auch mit Hinblick eben auf Fragen Synergieeffekte. Vorher hatten wir viel das Thema Doppelstrukturen. Das scheint hier weniger der Fall zu sein. Vielleicht können Sie uns da noch mal einen Eindruck geben.
Ja, vielen Dank, Frau Wagner, für die Frage. Also zunächst mal möchte ich noch einmal unterstreichen, wir halten das bei der Bundesnetzagentur grundsätzlich für richtig aufgehoben. Im Übrigen auch die Einbindung des Statistischen Bundesamtes halten wir für sinnvoll. Und ich bin sehr dankbar für die Frage nach der Vermeidung von Doppelstrukturen beziehungsweise umgekehrt die Überlegung, wo können wir auch in der Aufsichtsstruktur möglicherweise Synergieeffekte schaffen. In der Praxis ist es ja so, dass kaum ein Unternehmen sich getrennt mit dem Data Act, der KI-Verordnung und der DSGVO, nur um mal die drei Beispiele zu nennen, auseinandersetzen muss, sondern das geschieht in aller Regel im Rahmen eines Projekts, im Rahmen eines Produkts, im Rahmen einer Innovation. Das heißt, ich bin in einer Situation als Unternehmen, als Unternehmer, in der ich mich in der Regel bei der Projekt- und Produktentwicklung mit diesen drei Rechtsordnungen mindestens auseinandersetzen muss. Und insofern ist es natürlich ratsam, wenn dann die Aufsichtsstruktur auch bei einer Behörde angesiedelt ist. Alles andere würde bedeuten, dass ich für dieselbe Produktentwicklung, für dasselbe Projekt mich an unterschiedliche Aufsichtsbehörden wenden muss. Das ist nicht nur mit Aufwand verbunden, sondern vor allen Dingen auch mit der Gefahr, dass ich hier unterschiedliche Auskünfte bekomme und die Beratung, die Rechtsauskünfte oder auch die Aufsicht und Rechtsdurchsetzung nicht aus einem Guss oder aus einer Hand erfolgt. Deswegen halten wir nicht nur die Benennung der Bundesnetzagentur hier, aber auch für den Data Act, sondern auch wenn das nicht Gegenstand der Anhörung ist, idealerweise auch für die KI-Verordnung, für äußerst ratsam, wenn wir eine schlanke und innovationsfreundliche Aufsichtsstruktur umsetzen wollen.
Vielen Dank. Dann noch eine Frage an Herrn Professor Zech. Und zwar, wir hatten gerade schon gehört über den Nutzen von DGA, DGG für Zivilgesellschaft, für die Wissenschaft. Können Sie uns da noch mal erläutern, wie man diesen Nutzen auch noch mal erhöhen könnte und wie man Ihrer Meinung nach Datenaltruismus verbessern könnte?
Ja, sehr gern. Also der Nutzen, den wir jetzt dann hoffentlich haben, ist, dass es verlässlichere Rahmenbedingungen gibt. Das sehen wir schon. Welche konkreten Vorschläge gibt es, um den Datenaltruismus noch zu befördern? Wir glauben, dass Transparenz und auch Einbindung der Datenspender einfach wichtige Schlüsselelemente sind, um auch Vertrauen und Legitimität zu sichern. Ob dafür jetzt unmittelbar gesetzliche Maßnahmen erforderlich sind, das eher nicht. Aber das müssen wir dann sehen.
Okay, prima. Alle Fragen beantwortet. Dann für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dillschneider. Jawohl.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch an die Sachverständigen für die Ausführungen. Meine Fragen richten sich an Professor Dr. Rahut. Und zwar haben Sie ja auch darauf hingewiesen in Ihrer Stellungnahme, dass es ungelöste Konflikte zwischen dem DGA und der DSGVO gibt. Können Sie da noch mal erläutern, welche Konflikte es in der Praxis gibt und vielleicht auch ein konkretes Beispiel machen? Und wie sollte die Zusammenarbeit zwischen der Bundesnetzagentur und den Datenschutzaufsichtsbehörden konkret ausgestaltet werden, um hier auch Rechtsunsicherheiten zu minimieren?
Vielen Dank für diese Nachfragen noch mal. Ja, beim Verhältnis von DGA und DSGVO, da erscheint es auf den ersten Blick relativ einfach, weil im DGA drinsteht, eine DSGVO bleibt unberührt, im Zweifel geht die DSGVO vor. Wenn wir uns dann aber mal die Vorschriften des DGA tatsächlich angucken, dann sehen wir, dass wir hier oft Doppelungen haben, dass Vorgaben, die sich für die Verarbeitung personenbezogener Daten schon außer DSGVO ergeben, noch mal wiederholt und vor allem in anderen Wortlaut wiederholt werden. Und dann stellt sich die Frage, habe ich hier tatsächlich einen Konfliktfall, dass ich den DGA unberücksichtigt lasse und die DSGVO anwende, oder ist damit was anderes gewollt? Und diese Konfliktfelder ergeben sich zum Beispiel an die Anforderungen der Einwilligung aus Artikel 6 Absatz 1 bzw. Artikel 9 Absatz 2 DSGVO, aber auch die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze aus Artikel 5 DSGVO oder zum Beispiel unter welchen Rahmenbedingungen jetzt genau die Privilegierungen, die wir aus der DSGVO haben, auch in den DGA hineinwirken. Um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, aus der DSGVO ergibt sich die Vorgabe, dass der Widerruf grundsätzlich so einfach erfolgen muss wie die Einwilligung. Der DGA ist hier aber viel konkreter und verlangt eigentlich mehr, denn nach Artikel 21 Absatz 3 müssen datenaltruistische Organisationen tatsächlich Werkzeuge bereitstellen zur Einholung der Einwilligung bzw. Erlaubnis bei nicht personenbezogenen Daten und auch zum Widerruf dieser. Und wie kompliziert dieses ganze Thema Einwilligung in dem Kontext ist, das hat man auch auf Unionsebene gesehen und hatte deswegen diese Idee, ein europäisches Einwilligungsformular für Datenaltruismus bereitzustellen als Serviceleistung für die datenaltruistischen Organisationen. Das ist bisher allerdings nicht gelungen, weil man wohl selbst diesen Knoten gar nicht so lösen kann. Andere delegierte Rechtsakte, wie zum Beispiel nach Artikel 22 DGA, die vorgesehen waren, die gelten inzwischen als gescheitert und werden gar nicht mehr kommen. Und was darüber hinaus auch noch eine Gefahr ist, ist, glaube ich, gar nicht so präsent ist, der DGA regelt ja gleichlaufend die Verarbeitung von personen- und nicht personenbezogenen Daten in datenaltruistischer Tätigkeit. Und das heißt, wenn ich da so einen Kollisionsfall habe, dann gelten diese vielleicht strengeren Vorgaben des DGA zwar nicht für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, weil da dann die DSGVO Vorrang hätte, für die gleichzeitige Verarbeitung von nicht personenbezogenen Daten, also für personenbezogene Daten DSGVO. Für nicht personenbezogene Daten würde es aber bei den Vorgaben des DGA bleiben. Und auch da hätte ich so ein Auseinanderfallen, was ich in der Praxis einfach gar nicht umsetzen kann. Auch im Bereich zum Beispiel dieser Datenschutzgrundsätze nach Artikel 5 haben wir eigentlich eine Zweckbindung der Datenverarbeitung. Aber bei datenaltruistischen Organisationen weiß ich vielleicht im Vorhinein noch gar nicht, welche Daten bekomme ich und was ist daraus tatsächlich alles perspektivisch möglich. Und hier stimmen diese Privilegierungen einfach überhaupt nicht zwischen den beiden Rechtsakten. Vielleicht noch zur zweiten Frage dann abschließend. Wie sollten denn die Behörden zusammenarbeiten? Aus der Außenperspektive kann man ganz klar sagen, es muss sich hier um unabhängige Behörden bzw. Behörden handeln, die in ihrer Aufsichtsfunktion unabhängig sind. Das schreibt der DGA vor, die DSGVO, und ist so in dem DGD ja auch vorgesehen. Mit dem Paragraph 3 Absatz 4 haben wir ja schon eine begrüßenswerte Norm, die diese vertrauensvolle Zusammenarbeit adressiert. Darüber hinaus würde ich aber sagen, abgestimmte Informations- und Beratungsangebote, ein frühzeitiger Austausch, eine Sekunde noch, Transparenz über die eigene Tätigkeit der Einschätzungen und aktuellen Entwicklungen wären da ein großer Service gedacht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und für die Linke, Frau Lemke.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die ganzen Stellungnahmen. Frau Blankert, Sie haben ja schon erwähnt, dass es der Data Governance Act keine ausreichenden Schritte hat, um wirklich zu einem Datenteilen zu kommen und gerade von öffentlichen Stellen genügend Daten bereitzustellen. Welche konkreten Schritte braucht es denn noch, um genau das zu erreichen, also eine Kultur des Datenteils im Öffentlichen zu haben? Und wie müsste ein solches Transparenzgesetz dann aussehen?
Ja, das ist keine so kleine Frage. Vielen Dank. Also natürlich müssen wir auch dann differenzieren, welche Daten überhaupt erhoben und geteilt werden sollen, auch von der öffentlichen Hand. Was dazu unerlässlich ist, und das haben wir auch gerade schon gehört, ist das Strukturieren von Daten in der Verwaltung, schon auf der Ebene der Fachverfahren. Und das ist unerlässlich sowohl für eine Verwaltungsmodernisierung und sozusagen die Möglichkeit der den Rechenschaftspflichten, sozusagen der Transparenz staatlichen Handels nachzukommen. Das ist insbesondere aktuell dringlich, weil wir an vielen Stellen Rufe hören, künstliche Intelligenz in die Verwaltung zu integrieren, die dann ein hohes Maß an Willkür und sozusagen automatisierter Diskriminierung ermöglicht. Gerade an der Stelle, sagen, auch wenn wir jetzt, ist es jetzt umso wichtiger, auf die strukturierten, belastbaren Daten zu setzen. Der Entwurf der Zivilgesellschaft aus der letzten Legislaturperiode enthält hierfür eine lange Liste sinnvoller Vorschläge, wie bestehende Daten besser zugänglich gemacht werden können. Kleine Randnotiz ist, dass es herausfordernd dort ist, wo Wettbewerb besteht zwischen kommunalen und privatwirtschaftlichen Anbietern, beispielsweise auch im Mobilitätskontext. Dort entsteht ein Gefälle, dem dann sinnvoll entgegenzuwirken ist, zum Beispiel durch Datenzugangspflichten, die dann für alle gelten, eben beispielsweise im Bereich der Mobilität.
Vielen Dank. Welche großen Hindernisse jetzt auch außerhalb von Behörden gibt es in rechtlicher Sicht und führen derzeit dazu, dass Daten nicht in dem Maße geteilt werden, wie es gesellschaftlich wünschenswert wäre?
Wir sprechen ja gerade primär über sozusagen das freiwillige Datenteilen, aber wir sehen an vielen Stellen, dass ja selbst Datenzugangspflichten kaum erfüllt werden. Und in meiner Erfahrung sozusagen mit Emissionsdaten, Mobilitätsdaten, Produktdaten liegt das ganz oft daran, dass Geschäftsgeheimnisse verhindern, dass Daten geteilt werden. Und aktuell ist das ein Bereich, der auch im digitalen Omnibus gestärkt wird, was kontraproduktiv ist für das Datenteilen. Der alleinige Fokus auf Anreize an der Stelle ist zu kurz gedacht. Denn erst einmal ist diese Anreizwirkung an vielen Stellen nicht empirisch belegt, also sozusagen einfach theoretische Mutmaßung. Und es wird nicht bedacht, dass durch die Exklusivität über Daten, über Wissen eine Verlangsamung der Wissensverbreitung stattfindet. Also das heißt, weniger Akteure können Innovation und Wettbewerb vorantreiben, wenn das Wissen exklusiv, zum Beispiel eben über den Geschäftsgeheimnisschutz, bei Einzelnen liegt. Dadurch gibt es weniger Möglichkeiten für komplementäre Innovationen, für die Nutzung durch Zivilgesellschaft. Und an der Stelle ist es eben wichtig, dass Geschäftsgeheimnisse ausbalancieren. Auf der einen Seite die Anreize zur Datengenerierung und auf der anderen Seite die Möglichkeiten, die entstehen durch das Datenteilen.
Vielen Dank. Dann sind wir schon am Ende dieser öffentlichen Anhörung angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bei den Sachverständigen bedanken, dass sie uns heute Nachmittag zur Verfügung gestanden sind. Vielen Dank dafür. Ich darf mich bei den Vertretern der Bundes- bzw. des Bundesministeriums bedanken und natürlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern hier im Saal und an den Bildschirmen und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Technik, dass sie es möglich gemacht haben, dass wir die Übertragung auch durchführen konnten. Ich darf noch darauf hinweisen, dass der nächste Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung gleich im Anschluss stattfindet. Vielleicht nicht um 16.45 Uhr, sondern sagen wir mal 5 Minuten später um 16.50 Uhr, dass sich alle entsprechend versorgen können. Also wir werden dann gleich weiter. Bitte länger, ein bisschen länger. Ja, ja, aber wir müssen noch ganz kurz umbauen. Also wir versuchen so schnell wie möglich, also direkt im Anschluss auf jeden Fall. Und nochmal vielen Dank, schönen Abend. Diese Sitzung ist hiermit geschlossen.
Eigentlich theoretisch müsste jetzt der Thomas wieder auflaufen.
Ja, der